Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, viele von Ihnen kennen sicherlich die Börse kurz vor acht. Die läuft ja jeden Tag vor der Tagesschau, direkt gesendet vom Parkett der Frankfurter Börse. Und die Frankfurter Börse, das ist ja quasi ein Synonym für den Finanzplatz Deutschland. Die Frankfurter Skyline, das sind Bilder, die kennen die meisten. Genauso vielleicht wie auch die Bilder von der New York Stock Exchange, der New Yorker Börse. Sicherlich aus dem ein oder anderen amerikanischen Spielfilm. Was viele übrigens nicht wissen, auch wir in Baden-Württemberg, wir haben auch eine Börse. Auch wir sind ein wichtiger Finanzplatz, der eine wichtige Rolle spielt. Darüber werden wir sicherlich heute auch etwas sprechen. Warum das so ist und warum wir uns auch nicht verstecken müssen als Börsenplatz, darüber möchte ich heute sprechen mit dem CEO, also dem Chef der Börse Stuttgart, Dr. Matthias Völkel. Herr Völkel, herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Bayers.
Herr Völkel, von der Frankfurter Börse, da steht ja so eine lebensgroße Bronzeskulptur, der Bulle und der Bär, die stehen ja synonym für steigende und für fallende Märkte, also das, was die Börse ja am Ende auch ausmacht. Wünschen Sie sich manchmal auch so ein trächtiges Symbol vor der eigenen Haustür, vor der Börse Stuttgart?
Gute Frage, wir haben das tatsächlich nicht, aber Bulle und Bär, das sind auch zwei Tiere, die natürlich für uns genauso wie für jede Börse relevant sind. Aber was ich Ihnen sagen kann ist, ich wünsche mir überhaupt keinen anderen Standort unseres Hauptquartiers. Einerseits in Stuttgart und andererseits, wir sind hier sehr nah dran. Ich bin gerade zu Ihnen gelaufen hier im Finanzministerium. Unsere Börse ist in der Mitte der Stadt, in der Mitte des Geschehens. Und das können übrigens nicht alle Börsen von sich sagen.
Das stimmt. Der Finanzplatz Stuttgart, der Finanzplatz Baden-Württemberg, der hier maßgeblich hier in Stuttgart spielt, das Ministerium, die Börse, die Landesbank, viele Institute, egal ob privatwirtschaftliche, öffentlich-rechtliche oder genossenschaftliche, sind alle tatsächlich zu Fuß erreichbar und das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Ich habe nochmal einen Blick in die Geschichtsbücher geschaut. Die Anfänge der Börse Stuttgart liegen im Jahr 1860 und das haben damals Kaufleute als Warenbörse für Handelsgeschäfte im Textilbereich gegründet. Also der Standort hat eine lange Tradition. Jetzt müssen Sie uns einfach mal nochmal verklickern, warum gibt's eigentlich Börsen? Warum braucht's die? Wenn ich Geld brauche, um zu investieren, geht man zu einer Bank. Warum braucht's da eigentlich überhaupt noch Börsen?
Eine gute Frage. Börsen braucht's und die braucht's heute mindestens so sehr wie damals vor über 160 Jahren. Und mit der Geschichte sind sie natürlich schon auf der richtigen Spur. Ne? Das waren Kaufleute, sprich die Realwirtschaft, die das gegründet haben. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Vorteil oder die Rolle von Börsen. Börsen haben eine dienende Funktion für die Realwirtschaft. An Börsen können Unternehmen Geld aufnehmen. Dann spricht man von Börsengängen. Die haben wir leider in Deutschland relativ wenig, in anderen Ländern mehr. Das ist eine Möglichkeit, an Investitionskapital zu kommen, wenn man sich eben nicht Schulden oder bankfinanziert finanzieren möchte. Ganz wichtige Rolle. Und dann für die Realwirtschaft und dann auch für Anlegerinnen und Anleger. Wenn Sie investieren wollen in Aktien, wenn Sie investieren wollen in andere Wertpapiere, das tun Sie am besten über Börsen. Das ist sichere Preisfindung, Transparenz, reguliert und dann kommen Sie, das, was Sie kaufen wollen, zu einem guten Preis. Das ist die weitere wichtige Rolle von Börsen, also einerseits für die Realwirtschaft, für die Wirtschaft und zum anderen für Anlegerinnen und Anleger.
Jetzt ist es ja so, dass an Börsen unterschiedlichste Assetklassen, sagt man, also Vermögenswerte gehandelt werden können. Sie haben schon Aktien genannt, das sind Anteile von Unternehmen. Es gibt Anleihen, es gibt Rohstoffe. Ich glaube, in Chicago ist diese bekannte Rohstoffbörse, wo man, glaube ich, Schweinehälften handeln kann oder Orangensaftkonzentrat, alles Mögliche. Was wird denn an der Stuttgarter Börse gehandelt? Was macht sie denn so besonders?
Keine Schweinehälften, aber sehr, sehr viel. Also wir haben tatsächlich über 2,4 Millionen gelistete Wertpapiere, die sie an der unterschiedliche Wertpapiere, die sie an der Stuttgarter Börse. Und das ist, mit sind wir, was die Zahl der Wertpapiere anlangt, in Europa mitführend. Was kann man handeln? Natürlich Aktien, Sie haben es erwähnt, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, also Bonds, aber auch, und dafür sind wir besonders bekannt in Stuttgart, strukturierte Wertpapiere, Zertifikate. Für Spekulation, aber auch für die Anlage. Und da sind wir tatsächlich Marktführer in Europa. Es gibt keine Börse in Europa, die höhere Volumina oder Erträge macht mit strukturierten Wertpapieren. Das ist die klassische Welt. Und was Sie bei uns auch handeln können, sind Kryptowährungen. Und das ist etwas, Was uns auch besonders auszeichnet unter den klassischen Börsengruppen in Europa, also London, Paris, Zürich, Frankfurt etc., sind wir die Börse mit dem größten Digitalgeschäft. Wir haben von allen Börsen in Europa die meisten Erträge aus dem Handel und der Verwahrung von Kryptowährungen.
Da sprechen wir auf jeden Fall im Gespräch nochmal drüber, weil das ein Thema ist, was viele umtreibt, was auch ein bisschen polarisiert, das kann man glaube ich schon so sagen. Ich will noch einmal kurz auf den Börsenplatz Stuttgart zu sprechen kommen. Es gibt einen Index, der Global Financial Center Index, der Finanzzentren oder Börsenplätze rankt. Da lag die Stuttgarter Börse weltweit zuletzt auf Platz 53. Und die Börse Stuttgart ist ja auch eine europäische Börsengruppe. Insofern, warum gibt es eigentlich diese unterschiedlichen Plätze? Sie haben es gerade gesagt, in der digitalen Welt unterwegs. Spielt es eigentlich noch so eine Rolle, ob jetzt was in Paris oder Amsterdam, Dublin oder Stuttgart gehandelt wird? Wie passiert der lokale Hub mit globalen Kapitalmärkten? Wie passt das eigentlich noch zusammen?
Sie haben absolut recht. Also wir als Gruppe, wir sind die sechstgrößte Börsengruppe Europas. Unsere Zentrale ist hier in Stuttgart. Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Stuttgart. Aber unser Geschäftsmodell ist nicht regional. Anders als viele der hier ansässigen Banken, auch in anderen Städten ansässigen Banken, unser Geschäftsmodell ist per Definition digital. Sie haben es erwähnt, das ist einfach die Natur der Industrie und ist auch, was unsere Kunden anlangt, nämlich die institutionellen Kunden, das sind ja nicht die meisten in Stuttgart. Die sind in Frankfurt, die sind in Paris, die sind in London. Das heißt,
institutionelle Kunden, das sind Pensionsfonds, das sind,
genau,
das sind größere Investmentfonds.
Das ist zum einen und zum anderen, aber insbesondere sind institutionelle Kunden bei uns auch Banken. Also wenn Sie eine Aktie kaufen, dann tun Sie das in der Regel über Ihre Bank oder Ihren Broker. Und dann wählen Sie idealerweise einen Handelsplatz und wenn Sie es richtig machen, dann wählen Sie uns als Handelsplatz. Das heißt, die Direktanbindung von uns ist an die Bank und nicht an den Endkunden. So, und die Banken sitzen eben eher in anderen Städten als in Stuttgart. Deswegen ist unser Geschäftsmodell tatsächlich kein regionales. Und dann sprechen Sie an den Index der globalen Finanzzentren. Und dieser Index reflektiert natürlich einerseits die entsprechende örtliche Börse, aber repräsentiert im Falle von Stuttgart auch die ganzen hier ansässigen Banken, die ganzen hier ansässigen der Stuttgarter besonders stark Versicherungen mit knapp 30. Sie haben hier eine große und starke Landesbank und Sie haben uns als Börsengruppe. Und all das zusammengenommen führt dazu, dass wir in der Bewertung ungefähr auf Platz 50 rangieren weltweit.
Jetzt haben Sie es ja vorher schon richtig gesagt, wir haben eine starke Realwirtschaft. Wahrscheinlich ist Baden-Württemberg das wirtschaftliche Zentrum auch in der Bundesrepublik und zwar nicht nur von großen Weltkonzernen wie Mercedes oder Bosch oder auch SAP, sondern natürlich auch vor allem einen starken Mittelstand, der sehr stark dadurch ja auch in der Vergangenheit geprägt ist, auch sich von Banken hat finanzieren lassen. Was können wir da beobachten, auch angesichts der großen Investitionsbedarfe, digitale Modernisierung, ökologische Transformation, bisschen sperriger Begriff, aber vor allem natürlich auch neue, grüne, nachhaltige Technologien zu entwickeln und zwar durch alle Branchen von der Automobilindustrie bis zum Maschinenanlagenbau. Welche Rolle spielen da Börsen, um Kapital zu mobilisieren und vor allem auch mit Blick auf eine ganz neue Generation von Unternehmen, nämlich Startups, die ja auch nicht mal ganz einfach haben, an Geld zu kommen. Sie hatten ja vorhin berechtigt gesagt, wir haben noch nicht so viele Börsengänge. Das ist ja auch ein bisschen Teil unseres Problems. Können Sie uns da noch mal ein bisschen eine Einordnung geben, wo wir uns da befinden und wie die Themen auch zusammenhängen?
Sehr, sehr gerne. Also wenn Sie als Unternehmen wachsen und investieren wollen, können Sie das einerseits tun, mit ihrer Bank an ihrer Seite als Finanzierungspartner. Und das ist auch eine ganz wichtige Quelle der Finanzierung. Und das ist auch etwas, was eigentlich in diesem Land nicht schlecht läuft. Also Sie werden selten Unternehmen finden, die sagen, ich komme eigentlich an gar keine Bankfinanzierung ran. Na, also, und wenn Sie mit den Kollegen von den Banken sprechen, dann werden die Ihnen auch sagen, also wir haben tatsächlich auch Kreditlinien für entsprechende Wachstumsvorhaben etc. Und das ist ganz, ganz wichtig und das fängt an mit kleineren Banken, mittleren Banken, großen Banken, je nach Größe der Unternehmen, die sich finanzieren. Das ist das eine. Es gibt aber eine Art von Geschäft, wo Sie sich mit der Bankenfinanzierung schwer tun. Und das ist, wenn Sie in wirklich schnelle Wachstumsthemen gehen und wenn es extrem innovativ wird. Weil dann sind wir in einem Bereich, wo Sachen auch scheitern können.
Also zum Beispiel Biotechnologie, ja. Kapitalintensiv und man setzt sehr viel Geld rein und weiß nicht, ob man die klinischen Studien irgendwie besteht.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Sie haben weitere Zukunftstechnologien genannt, ob es jetzt künstliche Intelligenz ist, Blockchain, grüne Technologien, Cyber etc. Und wenn Sie da insbesondere, Sie haben es angesprochen, jüngere Unternehmen haben, von den jüngeren Unternehmen, und das ist einfach ganz natürlich, werden es nicht alle schaffen. Und es bietet sich nicht an für eine Bankfinanzierung, wo sie sich keine hohen Kreditausfälle leisten können. Na, sie wollen keine NPL-Ratio haben, die hoch ist. Na, sonst müssten sie die entsprechenden Kreditzinsen auch hochnehmen. Und das sind ganz klassischerweise Themen, die sind profitreicher, aber auch risikoreicher. Und das ist etwas, wo Eigenkapital besser ist als eine Bankfinanzierung, weil die Bankfinanzierung werden sie nicht bekommen. Und dann reden wir über Finanzierung über die Kapitalmärkte. Und da spielen Börsen dann eben auch eine entscheidende Rolle. Einerseits natürlich über IPOs, die klassische Börsenfunktion, ja. Und andererseits aber auch über IPOs von kleineren und mittleren Unternehmen. Wir haben zum Beispiel als Gruppe, betreiben wir eine Börse in Schweden. Die zweitgrößte Börse in Skandinavien.
In Stockholm oder
wo? In Stockholm sitzen wir. Und, das ist eine Börse für SMEs oder KMUs. Auf Deutsch, kleine, mittlere Unternehmen, wo wir wirklich hochinteressante Börsengänge haben. Und wir hatten im letzten Jahr 15 neue Unternehmen an der Börse. Was zeigt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen, gerade wenn es sich um Wachstumsunternehmen handelt, dass sie sich sehr gut über Börsen finanzieren können.
Auch deutsche Unternehmen? Oder
leider keine deutschen, das sind hauptsächlich skandinavische Unternehmen oder sind ausschließlich skandinavische Unternehmen. Aber tatsächlich, also ist das auch eine Option, ganz offen gesprochen, für deutsche Unternehmen. Und dann ist es so, dass Unternehmen, die wir in Schweden listen, da bieten wir auch doppelte Listings an, die dann auch in Stuttgart passieren können. Wir werden in den nächsten Wochen ein Unternehmen haben in Schweden, auch für ein KMU relativ großes, das sich dann doppelt listen wird in Stuttgart.
Und das ist dann ein frischer Börsengang oder ist das einfach nur, zieht man Aktien am Börsenplatz A ab und packt die nach B? Wie funktioniert das?
Gute Frage, beides. Also wir haben sowohl IPOs, und zum anderen ist es so, dass wir jetzt unter den 15, die ich genannt habe, haben wir tatsächlich, weil die Kollegen da in Stockholm, glaube ich, einen ganz guten Job machen, haben wir auch von einigen auch bekannteren Namen Unternehmen auch abgezogen, weil die Betreuung wahrscheinlich durch uns nicht so schlecht ist, weil wir ein sehr innovatives Geschäftskonzept haben und ähnliches. Aber es sind auch IPOs dabei.
Also IPO nochmal für diejenigen, die jetzt nicht tagtäglich mit dem Börsenjargon in Berührung sind. Das heißt Initial Public Offering und ist eigentlich der Schritt von einem privaten Unternehmen an die Börse. In dem Moment wird es public, es wird öffentlich, weil man Anteile zeichnen kann. Lassen Sie uns nochmal einen Moment darüber sprechen, bevor wir auch ein bisschen in das Thema Kapitalmarktkultur, die ja in Deutschland, auch das sieht man ja an den wenigen oder nie kaum vorhandenen Börsengängen, noch nicht richtig etabliert ist und eigentlich ein Thema, was ja schon seit Jahren rauf und runter diskutiert wird, nochmal einen Blick auf die europäischen Börsenplätze werfen. Es war ja so, dass London bis zum Brexit wirklich die unumstrittene Nummer eins mit deutlichem Abstand in Europa unter den europäischen Finanzzentren war. Hat sich da jetzt eigentlich ein bisschen was verändert, auch verlagert? Konnte auch Baden-Württemberg vielleicht sogar davon ein bisschen profitieren?
Also London ist, die City an sich ist immer noch mit Abstand das größte Finanzzentrum, wenn Sie anschauen, die Wertschaffung und die Zahl der Arbeitsplätze. Es ist einigen kontinentaleuropäischen Städten gelungen, natürlich im Zuge des Brexits, nachdem England eben nicht mehr Teil der EU ist und man für bestimmte Sachen auch Legal Entities, Hauptquartiere in der EU braucht, da tatsächlich zu profitieren. Das sind insbesondere Paris und Frankfurt. Stuttgart hat jetzt keine internationalen Banken anziehen können. Ne? Das, glaube ich, war auch nicht zu erwarten. Was wir aber sagen können, dass wir als Gruppe natürlich mal ohnehin europaweit aktiv sind und von allem profitieren, was den europäischen Kapitalmarkt stärkt. Ne? Und wenn sich ein England daraus verabschiedet, na, dann macht das per se für den Kapitalmarkt in England nicht leichter. Das bedeutet nicht, dass London als Financial Center abgehängt wird. Ja, glaube ich, waren sehr viele sehr, sehr optimistisch, was es Europa gelingen würde, da abzuziehen. Das ist nicht passiert, aber bestimmte Assetklassen müssen sie jetzt tatsächlich auch zumindest teilweise in Europa handeln oder auch entsprechend clearen. Grundsätzlich, vielleicht auch das noch gesagt, sind Finanzmärkte, Sie haben es vorher angesprochen, sehr richtig, sind global oder zumindest europäisch und sind sehr digital. Ne? Und das ist anders als ein filialorientierteres Geschäft, sowohl im Retail als auch im Corporate Banking. Die Finanzmärkte sind internationaler als die Bankenmärkte.
Jetzt reden wir nochmal über auch ein bisschen Digitalisierung, bevor ich zu dem von Ihnen ja schon angesprochenen Blockchain- und Kryptowährung-Thema komme. Ich war ja mal bei Ihnen, auch Sie haben ja so ein Handelsfloor, sagt man, Tradingfloor, wo Händler an Rechnern sind, wild am Telefon rumfuchteln und irgendwelche Sachen in ihrem Bloomberg-Terminal eingeben. Wie soll ich das jetzt sagen? Ist das noch ein bisschen Kulisse und Show und eigentlich braucht es das gar nicht mehr, weil sich ja auch durch die Digitalisierung an den Börsen sehr viel verändert hat und könnte man das eigentlich auch praktisch irgendwie von zu Hause machen? Oder braucht es schon noch immer so eine physische Infrastruktur? Wie schaut man da drauf? Ich habe mir mich mal sagen lassen, dass dieser ganze Handelsparkett in Frankfurt eigentlich nur noch für die Fernsehbilder da präsentiert werden. Eigentlich spielt die Musik woanders, aber ich will es mal von Ihnen als Experte hören.
Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, es ist keine Kulisse, es ist kein Potemkinsches Dorf, das ist nicht aufgefahren worden, weil sie da sind, sondern die Händler, die sind da und die sind da täglich. Und das ist, warum haben wir Händler, im Gegensatz zu vielen anderen Börsengruppen, das ist bei uns Teil des Geschäftsmodells. Ich habe vorher erwähnt, wie viele Produkte wir haben und wir sind insbesondere auch stark in gar nicht so liquiden Anlageklassen. Und da kann es durchaus helfen, wenn für den Fall, dass eine Order kommt, Sie wollen also kaufen oder verkaufen, damit Sie einen guten Preis bekommen, dass da jemand sagt, ich kontrahiere, also ich kaufe dir die Aktie ab oder das Wertpapier zu dem und dem zu einem guten Preis. Na, das ist extrem wichtig, wenn Sie weniger liquide Papiere haben. Und das garantieren wir dadurch, dass wir die Händler haben. Also die werden reingehen und werden Ihnen einen guten Preis stellen. Und die sind tatsächlich vor Ort. Während Corona, das war übrigens bevor ich zur Börse Stuttgart Gruppe gekommen bin, aber ich habe es mir berichten lassen natürlich, na, hat man eben auch innerhalb kürzester Zeit so umgestellt, dass auch von zu Hause gearbeitet wurde. Ideal ist es aber nicht. Es ist besser, wenn die Händler zumindest größtenteils vor Ort sind. Es geht auch um Austausch, es geht um die Nähe zu den IT-Kollegen und es geht auch um Sicherheit. Deswegen, ja, wir haben die vor Ort. Die sind auch tatsächlich da, auch wenn sie uns nicht besuchen, worüber uns natürlich immer sehr freuen und sind bei uns Teil unseres Geschäftsmodells, das insbesondere wichtig ist für private Anleger und insbesondere für, oder wo wir besonders gut sind, auch bei weniger liquiden Werten.
Und die stellen einfach sicher, dass der Markt funktioniert, weil eine Frage, die sich ja alle immer, die sie vielleicht zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen, ist nämlich die, wenn ich jetzt eine Aktie, ich sag mal, verkaufen möchte, warum gibt's dann zufällig genau in dem Moment zu dem Preis jemanden, der sie kauft? Das muss ja sichergestellt werden und das ist die Infrastruktur und die Händler, die das irgendwie möglich machen.
Tatsächlich, also wenn Sie jetzt ein Wertpapier verkaufen, ja, und zufälligerweise will dieses Wertpapier keiner kaufen, ist bei uns sichergestellt, dass es jemand kauft, nämlich unser eigener Handel. Wir nehmen das dann kurz aufs Buch und verkaufen weiter. Das ist einer der großen Vorteile von uns als Börse beziehungsweise von unserem Marktmodell.
So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was man an der Börse alles handeln, kaufen, verkaufen kann. Aktien, Anleihen, sogenannte strukturierte Produkte, Derivate, also Optionen. Ich habe die Option, zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem gewissen Kurs eine Aktie zu kaufen und. Übrigens, ich gebe ja per se keine Investment-Empfehlungen ab, außer natürlich die baden-württembergische Staatsanleihe. Wir haben gerade wieder unseren Green Bond platziert in Höhe von 650 Millionen. Die kann ich guten Gewissens empfehlen. Aber es gibt eine ja relativ neue, ich hatte es schon gesagt, etwas auch umstrittene Asset-Klasse, die der Kryptowährungen. Herr Völkel, erklären Sie uns mal, was ist das? Warum bezahlen Leute dafür Geld? Was kann man damit machen? Und warum ist das im Interesse der Stuttgarter Börse, dass es diesen Markt gibt?
Also was ist es? Es sind tatsächlich Kryptowährungen und davon gibt es viele, hunderte, tausende. Die bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin. Es gibt weitere, Ether etc., zahlreiche weitere. So, was ist das jetzt? Und da gibt es nicht die eine Kryptowährung und die sind auch nicht alle gleich, sondern die erfüllen verschiedene Funktionen. Also Bitcoin ist einmal gedacht worden, wirklich als Kryptowährung, ja, als zusätzliche Möglichkeit, Wert zu sichern und zu investieren. So, nehmen wir es als digitales Gold. Es gibt andere, jetzt habe ich Ether genannt, das ist die zweitgrößte Kryptowährung weltweit, die erfüllt eine andere Funktion. Ether ist die Währung des Ethereum-Netzwerks. Wenn Sie also das Blockchain-Netzwerk Ethereum nutzen wollen, das ist eine Blockchain-Infrastruktur, dann ist Ether die Währung. Das heißt, es erfüllt eine stärkere realwirtschaftliche Funktion als Bitcoin, der ein digitales Gold ist. Und Gold per se, wie Sie wissen, erfüllt ja auch nicht unbedingt im engeren Sinne eine wirtschaftliche Funktion. Warum ist Gold etwas wert? Weil alle glauben, dass Gold etwas wert ist. Warum ist Bitcoin etwas wert? Weil viele glauben, dass Bitcoin etwas wert ist und nach den aktuellen politischen Ereignissen der letzten Tage offensichtlich immer mehr Menschen glauben, dass es etwas wert ist. Aber Sie haben schon recht, das ist umstritten. Und umstritten im Sinne von, es ist nicht so, dass große Teile der Bevölkerung in Kryptowährungen investiert werden. Ich will aber auch sagen, von den unter 25-Jährigen sind es über 25%. Über 25% der unter 25-Jährigen haben Bitcoin, Ether und weitere Kryptowährungen. Das heißt, es ist schon auch eine Frage des Umdenkens in Generationen. Ja, also was die Offenheit dieser, wie Sie richtig sagen, Asset- oder Anlageklasse gegenüber. Das ist das eine. Und zum anderen, auch bei institutionellen Spielern beobachten wir ein Umschwenken. Vor 5 Jahren waren die meisten großen Asset-Manager, Banken durchaus kritisch. Und wenn Sie sich anschauen, wer sich jetzt alle auch mit Kryptowährungen beschäftigt, wer das auch den Kundinnen und Kunden anbietet, wer das auch als Beimischung für das Portfolio empfiehlt, das sind immer mehr Institute, auch klassische Institute, deren Namen wir alle kennen, die sich da nicht nur öffnen, sondern die sich zum Teil an die Spitze der Bewegung stellen.
Diese jungen Menschen, die Sie erwähnt haben, wie kommen die da dran? Sind die Kunden bei der Stuttgarter Börse oder machen die das über ihren Neo-Broker-Account, weil das ja schon eine beträchtliche Zahl ist, jeder Vierte unter 25, der sich dort engagiert. Wo sind diese Leute?
Sie haben es schon gesagt, ne? Die machen das zum Teil bei den Banken und Brokern, die das schon anbieten, ja, und einige der Neo-Broker oder viele der Neo-Broker tun das schon. Es gibt aber auch die Möglichkeit im digitalen Bereich, dass sie das direkt bei uns machen. Wir haben eine App, die heißt Bison, die gibt es seit über 5 Jahren mit über 800.000 aktiven Nutzern und da können sie dann auch direkt bei uns Bitcoin und Co. kaufen und dann auch von uns verwahren lassen.
Also, vielen Dank erstmal für die Erläuterung, weil es ja durchaus nicht ganz einfach ist zu verstehen, aber es hat sich in der Tat am Markt auch etabliert. Es ist natürlich immer klar, will ich an der Stelle auch nicht verpassen, darauf hinzuweisen, dass es natürlich mit Risiken verbunden ist, aber von einem diversifizierten Portfolio, was mit unterschiedlichen Risiken natürlich auch belegt ist, sieht man zunehmend, dass auch Kryptowährungen aus der Nische zumindest auch zu breiteren Investorenschichten auch vordringen. Natürlich ruft sowas ja auch immer die Politik auf den Plan. Es gab, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr die Regulierung der Europäischen Union, MiCA, Markets in Crypto Assets, richtig?
Ja, richtig.
Und es ist natürlich auch so, dass dann auch neue Assetklassen, glaube ich, gut tut, dass sie reguliert werden, dass sie standardisiert werden, dass ein gewisses Niveau an Verbraucherschutz möglich ist. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Community, die selbst betroffen ist, ganz zufrieden ist mit dieser Regulierung. Aber wenn Sie da noch was zu beitragen haben, gerne, weil sowas verändert sich ja auch. Ich weiß nicht, ob es schon wieder Nachschärfungsbedarf gibt, welche Diskussionen in Brüssel dazu stattfinden. Aber es ist ja sicherlich ein Thema, was auch Sie beschäftigt und bewegt.
Sehr wichtig für uns und tatsächlich, also Regulierung ist wichtig in einem neuen, sich entwickelten Markt aus genau den von Ihnen genannten Gründen. Wir als Gruppe sind ein großer Freund von Regulierung. Wir haben auch nie regulatorische Arbitrage gemacht und alles, was wir im Kryptobereich machen, ist voll reguliert. Wir haben regulierte Verwahrer, wir haben einen regulierten Broker, wir haben eine regulierte Börse. Alles reguliert und zwar hier in Deutschland BaFin reguliert. Und ganz interessant, die MiCA-Regelung, die europäische, die Sie ansprechen, das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass Europa kann, wenn es will. Das ist eine innovative Regelung, die Technologie und die Assetklasse nicht kaputt macht einerseits und andererseits eben für Sicherheit, Planbarkeit und Transparenz sorgt. Wirklich insgesamt gut gelungen. Ich könnte Ihnen jetzt 10 Sachen, Details sagen, die ich ändern würde, aber wir müssen da, glaube ich, sehr zufrieden sein. Es ist nicht immer so, dass Europa das gut hinbekommt. Häufig überreguliert Europa, ist zu spät dran, überschießt. Das ist bei der MiCA wirklich gut gelungen. Jetzt haben wir, nur weil Sie es ansprechen, gerade bei der MiCA ganz konkret, die Herausforderung, dass die in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Und da hängt das entsprechende Gesetz im politischen Orbit nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate. Das heißt, Europa hat den Job gemacht. Es ist jetzt an Deutschland, dieses Gesetz, ein ganz konkretes Gesetz, durch den
Haushaltsmarkt, Dienstleistungs...
Finanzmarkt...
Digitalisierungsgesetz.
Genau, und das ist ein Umsetzungsgesetz von der MiCA. Und vielleicht mal, das klingt jetzt alles sehr technisch, wenn uns das nicht gelingt, in Deutschland rechtzeitig umzusetzen, dann können wir ganz konkret als Börse Stuttgart die MiCA-Lizenz, wir bekommen sie nicht, weil die BaFin sie nicht vergeben kann, weil es keine regulatorische Grundlage gibt. Und dann sind wir etwas behindert, was unsere sozusagen europäischen Aktivitäten anlangt. In den anderen Ländern ist es so, dass sie dann tatsächlich die Lizenz bekommen, ne, und dann europaweit agieren können. Und ich sage das als jemand, wir sind absolut MiCA-ready. Ja, also wir müssten nur aufs Knöpfchen drücken und wir haben alles schon.
Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass dieses Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz lange bei dem Gesetzgeber in Berlin ein bisschen zwischen den Stühlen lag. Und eigentlich war allen immer klar, dass das kommen soll und kommen muss. Und ich glaube, auch eine neue Regierung wird es wahrscheinlich zeitnah auf den Weg bringen müssen. Jetzt ist wahrscheinlich der Moment verpasst worden, denn auch wenn das jetzt nicht das... kein politisch umstrittenes Gesetz in der Form ist, bin ich dann doch etwas, das ist jetzt meine persönliche subjektive Einschätzung, etwas skeptisch, ob das jetzt nochmal so hoch priorisiert wird, dass die Koalition in dieser Situation, wo wir jetzt ja keine vollständige Regierung mehr haben, das noch auf den Weg bringen. Aber hatte das irgendwelche Konsequenzen, was das, wenn das jetzt, sagen wir mal, von einer neuen Regierung im Sommer 25 auf den Weg gebracht wird? Das wäre wahrscheinlich für Sie schon wichtig, möglichst schnell da Klarheit und Planbarkeit zu haben.
Möglichst schnell, also Sie sind da sehr nah dran und aus sehr berufenem Munde. Was ich sagen kann, solche Gesetze, die eben nicht politisch im engeren Sinne sind, nicht parteipolitisch, wo es einfach wirklich darum geht, europäische Regulierung umzusetzen, die sind schon per se wichtig. Und in dem Falle, jeder Monat, in dem das später passiert, ist ein unnötig verlorener Monat für die deutsche Digital- und Kryptoindustrie. Und das ist insofern besonders schade, weil wir ja nicht in besonders vielen Zukunftstechnologien aktuell gerade die Nase vorne haben. Wenn Sie sich KI anschauen, die Investitionssummen in den USA, wir machen hier einiges, Unternehmertum, das Zentrum in Heilbronn, Aleph Alpha etc., die Summen, die in den USA ausgereicht werden, das sind ganz andere Dimensionen. Bereich Digital, Blockchain, Krypto haben wir eigentlich keine schlechte Position, auch weil Deutschland tatsächlich, nicht nur Europa, auch Deutschland, eine relativ innovative Regulierung relativ früh hatte. Und es droht, dass wir diese gute Position verlieren. Wir als Gruppe Börse Stuttgart werden uns immer nur im regulierten Bereich bewegen. Und wenn es die Regulierung nicht gibt oder man zurückfällt auf die nationalen Regulierungen, dann ist das nicht gut. Also es wäre schon schön, wenn diese Gesetze, wo eigentlich über Parteigrenzen hinweg, man sagt, naja, das muss man doch eigentlich machen, wenn man sich da zusammenraufen würde und die politische Diskussion, die auch richtig ist, sich auf die Gesetze beschränken würde, wo es dann tatsächlich auch um politische Grundsatzentscheidungen und nicht um Umsetzung von europäischem Recht geht.
Also wenn uns hier jemand in Berlin zuhören sollte, einen Ruck geben und das noch auf den Weg bringen, das wäre auf jeden Fall, so wie ich das jetzt hier richtig raushöre, auch im Sinne der Börsegruppe Stuttgart. Herr Völkel, wir haben über ein Thema ja kurz eben schon mal gesprochen und das will ich jetzt vielleicht auch zum Abschluss nochmal ein wenig vertiefen. Dieses Thema mangelnde Kapitalmarktkultur. Und ich finde, das Wort Kultur ist erstmal richtig, der richtige Ansatzpunkt, weil es ja etwas ist, was eine Gesellschaft lernen muss, was sich etablieren muss. Und da sind wir weit zurück. Es hat natürlich auch gewisse Vorteile, ein bankendominiertes System zu haben. Aber wenn wir uns anschauen, die Summen, die Sie gerade angesprochen haben, ja, das sind ja gewaltige Unterschiede. Und wir sind ja auch in Baden-Württemberg nicht im Wettkampf mit Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein, sondern im Zweifel mit dem Silicon Valley oder Shenzhen. Und das sind ja atemberaubende Summen und auch atemberaubende Schnelligkeiten. Und dort die richtigen Finanzinstrumente zu haben, da kommt man natürlich an Börsen, an Kapitalmärkten nicht vorbei. Und das war natürlich schon auch nochmal so ein Ereignis als BioNTech, das wahrscheinlich letzte große erfolgreiche Start-up, was jeder kennt, weil es den Corona-Impfstoff oder einen der Corona-Impfstoffe ja an den Markt gebracht hat, in Deutschland, in Mainz gegründet, groß geworden, erfolgreich gewesen, übrigens auch durch deutsche Forschung, zwei brillante Wissenschaftler, die dort ein Unternehmen hochgezogen haben, also auch hier ausgebildet. Und dann geht man an die Börse, in die USA. Ist ja irgendwie so ein schönes, in Anführungszeichen, schönes Beispiel, wo wir sagen, warum haben wir eigentlich nicht diese Infrastruktur? Und jetzt kann man da wahrscheinlich 100 Gründe finden, aber eines ist eben, da bin ich wieder bei diesem Thema, mangelnde Kapitalmarktkultur. Und wie man es dreht und wendet, ich ende in jeder politischen Diskussion, die ich führe, dann am Ende bei der Frage, wie sind unsere Altersvorsorgesysteme gestrickt? Ja, wir haben ein umlagefinanziertes System. Jetzt war ja von der aktuellen Regierung, die jetzt gerade in die Brüche gegangen ist, ja auch geplant, dort ein bisschen was zu ändern. Und zwar einmal auf der einen Seite mit diesem sogenannten Generationenkapital, was ja auf Staatsebene, wo der Staat einfach nochmal an der Börse sich engagiert, aber eben auch nochmal ein Produkt, was ja vor allem das Bundesfinanzministerium, ich war auch mit dem Staatssekretär Florian Tonka da immer wieder sehr stark im Gespräch, der hier aus Baden-Württemberg kommt, ein Altersvorsorgeprodukt zu stricken, um einfach mehr Leute für das Thema Altersvorsorge, Kapitalmarkt, Aktien zu mobilisieren. Das alles hängt jetzt in der Schwebe. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das noch kommt. Aber ich würde gerne Ihre Meinung jetzt gar nicht so sehr zu diesem konkreten Vorhaben hören, sondern nochmal darüber diskutieren wollen, ist das der richtige Ansatzpunkt? Müssen wir Menschen langsam, aber trotzdem mit großen Schritten zu dem Thema Altersvorsorge, Kapitalmarkt näher hinführen? Oder ist das so ein bisschen der einzige Ansatzpunkt, den wir haben, weil uns sonst irgendwie nichts anderes einfällt? Da würde mich einfach nochmal Ihre Perspektive interessieren.
Dass BioNTech in die USA geht und dass wir nicht so etwas haben wie andere Länder, nämlich Altersvorsorgedepots, also die staatliche Ermöglichung, Förderung von Aktiensparen oder wie immer sie auch nennen werden, sind zwei Seiten einer Medaille. BioNTech als innovativstes vielleicht deutsches Unternehmen, Linde als ehemals größtes Unternehmen, Birkenstock als sehr, sehr deutsches Unternehmen, die haben alle ihren Börsengang nicht in Deutschland gemacht, beziehungsweise sind umgezogen von Deutschland oder Europa nach Amerika. Das sind wirklich besorgniserregende Schlaglichter auf das, was hier wirtschaftlich tatsächlich passiert, auf die Attraktivität des Standorts im Endeffekt auch Deutschland und Europa. Und warum ist der amerikanische Kapitalmarkt so attraktiv? Weil er eben sehr groß ist. 12-mal größer als der deutsche und doppelt so groß wie der europäische. Und warum? Einer der Hauptgründe dafür, dass der amerikanische Kapitalmarkt so groß ist, ist einfach, dass da die privaten Anlegerinnen und Anleger beteiligt sind. Menschen sind in Wertpapiere investiert. Über 50% der Amerikaner und in Deutschland sind es unter 20%. Ja, und wenn die breite Bevölkerung nicht in Aktien investiert, dann ist eben auch kein Kapital da, was sich Unternehmen, die ein IPO, also einen Börsengang machen wollen oder sich irgendwo listen wollen, was sie benötigen für Wachstum. Und alles drei und insbesondere BioNTech sind Unternehmen, das braucht Kapital für Wachstum. Die müssen investieren. Und das sind keine kleinen Investitionen, die sie brauchen, wenn sie an Impfstoffen
forschen. Wo ist eigentlich BioNTech hin? An die Nasdaq, ja. An den Technologieindex.
Ja. Ne? Genau. Wie viele andere Unternehmen auch. Ne? Und wir sind da tatsächlich weit zurück. Und wenn man wachsen will, dann brauche ich natürlich einerseits gute Grundlagenforschung. Ich brauche angebotsseitig gute Wettbewerbsbedingungen. Darüber könnten wir jetzt sehr, sehr lange reden. Man braucht wenig Bürokratie und man braucht vor allem auch jemanden, der dieses Wachstum finanziert. Und zwar auch Wachstum, wir haben es vorher angesprochen, in Bereichen, die eben schneller sind und damit auch risikobehafteter. Und da sind sie beim Kapitalmarkt, das ist die amerikanische Stärke, das ist ein massiver struktureller Nachteil. Deutschland ist auch nicht nur eine Stilfrage.
Es ist nicht so, dass wir kein Kapital hätten. Also Nein. Wir sind ja eine reiche Region. Es ist die Frage der Allokation, also wie Kapital auch in die richtigen Kanäle, Zukunftstechnologien, auch riskante Investments geleitet wird.
Genau, Genau, also das Kapital ist da und die Deutschen sparen sich arm, indem die Sparquote ist ja relativ hoch, aber das liegt dann auf dem Sparbuch. Ne? Sie alle kennen die Inflationsraten. Sie wissen, was es ungefähr an Rendite gibt, dass man damit über die Jahre, über die Jahrzehnte nicht unbedingt Vermögen schafft, ist klar. Das tut man aber natürlich schon, wenn man in Aktien und andere Wertpapiere investiert. Na, da ist Amerika weiter, da ist Deutschland tatsächlich hinterher, dann ist das Kapital nicht da. Na, genau das. Und übrigens bedeutet es dann eben auch, dass man, was Vermögensaufbau anlangt und auch was Alterssicherung anlangt, dann auch hinterherhängt. In Deutschland ist das Medianvermögen der Deutschen, da sind wir nicht unter den Top 20 weltweit. Wir sind nicht unter den Top 20 weltweit, was das Median, also 50% ärmer, 50% reicher der Deutschen anlangt. Das ist nicht intuitiv, wenn Sie die Menschen auf der Straße fragen, dann würden Sie sagen, ja, ja, klar, wir sind da Top 5, Top 10, was auch immer. Ist aber nicht so, die Zahlen lügen da nicht. Und ein Grund dafür ist, dass, sagen wir mal, ich will ja ganz vorsichtig formulieren, das nicht besonders renditeorientierte Anlageverhalten der Deutschen. Das hat zwei Gründe. Es ist, weder ist die Immobilienquote noch besonders hoch, auch das hat historische Gründe, noch ist die Aktienquote besonders hoch. Andere Bevölkerung machen das anders und haben dann einen ganz anderen Vermögensaufbau. Und dann will ich in dem Zusammenhang noch etwas sagen. In einer Sache würde ich Ihnen nicht recht geben wollen. Ich glaube nicht, dass wir das langsam ändern müssen. Ich glaube, wir müssen das verdammt schnell ändern. Wir haben eine demografische Herausforderung, wir haben eine wirtschaftliche Herausforderung, eine alternde Bevölkerung. Sie wissen, wie schwierig sich das Land tut, auch qualifizierte Zuwanderung anzuziehen. Und wir haben ein umlagenfinanziertes Rentensystem. Da müssen Sie eigentlich nur den Dreisatz machen und viele tun das ja schon, um zu wissen, wo wir in 10, 20, 30 Jahren stehen. Und dann sind wir bei einer Frage, die nicht nur wirtschaftlich ist, sondern auch sozial ist. Wie kommen Menschen, die jetzt nicht das Glück haben, ihren Podcast zu hören und sich jetzt gut auskennen über Börsen, sondern die sich aus anderen Quellen informieren, wie bekommt man die dazu oder gibt ihnen die Möglichkeit zu investieren, sodass im Alter eben mehr da ist, als sie tatsächlich eingezahlt haben?
Also ich glaube, vor Ihnen sitzt jemand, den man an der Stelle nicht überzeugen muss. Ich weiß aber auch, deswegen habe ich das eben gesagt, langsam, ich habe gelernt in der Politik, behutsam, langsame, aber dafür konzentrierte Schritte, weil schnell geht leider nichts so wirklich von der Hand. Und dann, wenn man gedacht hatte, man hat Fortschritte erzielt, weil ich habe das die Ideen der Bundesregierung sehr stark immer unterstützt, hat sich das jetzt erst einmal aufgelöst, wobei ich davon sehr überzeugt bin, dass eine neue Regierung, wie auch immer sie geartet ist, dieses Thema schnell wieder aufnehmen wird, weil die Demografie, das ist ja das eine, das haben Sie richtig gesagt, da werden wir sehen, wo die Reise hingeht und dass Menschen auch mehr Eigenverantwortung leisten müssen. Aber es kommt ein anderer Aspekt hinzu und der sorgt immer für Schmunzeln und manchmal auch Kopfschütteln, aber ich will ihn trotzdem wiederholen, weil ich ihn auch aus Überzeugung sage. Sie haben ja eben die 20% der Leute, die sich am Kapitalmarkt engagieren, angesprochen. Ich habe übrigens mal angeschaut, in Baden-Württemberg sind wir überdurchschnittlich, ich glaube sogar das stärkste Bundesland mit 25%, was wahrscheinlich leicht erklärbar ist, weil es uns noch relativ gut geht und wir auch einfach von Bevölkerungsdurchschnitt ein reiches Bundesland sind und mehr Menschen auch die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen, auszukennen. Aber genau darum geht es. Ich halte es nämlich auch für ein soziales Thema, in wirklich breite Bevölkerungsschichten die Möglichkeiten zu geben, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, ja, jeden Monat, weiß ich nicht, 100, 200 Euro irgendwie zur Seite zu legen in ein Aktiendepot oder dergleichen. Aber ich glaube, es ist ja auch nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ja sehr viel Grautöne. Und dass dort auch wirklich eine breitere Vermögensschicht, eine breitere Bevölkerungsschicht Vermögensaufbau schaffen kann über einen langen Zeitraum. Das ist ja das Interessante mit Zins und Zinseszinseffekt. Das ist, glaube ich, schon noch etwas, was einfach zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Und deswegen dieses Altersvorsorgeprodukt, was jetzt ja, wie gesagt, erst einmal nicht kommt, aber da in der Schublade im Bundesfinanzministerium fertig liegt, ist zumindest, finde ich, einen guten Ansatz. Es gab ja auch andere Ideen, auch zu denen hatte ich mich immer sehr geöffnet gefühlt. Macht man so etwas wie ein ja, öffentlich verwaltetes Altersvorsorgeprodukt und Menschen können einfach per Opt-in oder Opt-out entscheiden, sind sie dabei oder nicht. Aber egal, Hauptsache wir kommen mal irgendwie an den Start und deswegen wäre das, glaube ich, wirklich ein Schritt nach vorne, wie auch immer dieses Produkt geartet sein mag. Und ich glaube, ein Thema, und da sind wir wieder bei der Kultur, das ist das Thema, was ich jetzt nochmal abschließend aufrufen würde, weil ich weiß, dass auch die Börse Stuttgart da wichtiger Multiplikator ist, das ist das ganze Thema Finanzbildung. Ja, Finanzbildung und zwar nicht nur ökonomische Zusammenhänge, wie hängen Zinsen, Inflation, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum zusammen, sondern ganz konkret sich um seine unmittelbaren Finanzen zu kümmern. Das übrigens auch im eigenen Interesse gilt, wie fülle ich eine Einkommensteuererklärung richtig aus, was nicht ganz einfach ist. Worauf muss ich beim Abschluss eines Mietvertrages achten, bis hin zu der Frage, wie sorge ich fürs Alter vor? Und da sind wir wieder beim Thema Kapitalmarkt. Und auch uns ein wichtiges Anliegen ist, ja, dieses Thema Finanzbildung in die Breite zu tragen. Jetzt will ich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir morgen ein Thema Börse in den Schulen neu erfinden und sagen, das muss in die Schulen rein. Die haben gerade genug zu tun. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber da würde mich nochmal Ihre Meinung interessieren. Wie schaffen wir es gerade auch bei jüngeren Menschen, so dieses Thema Finanzen, Finanzbildung stärker zu etablieren? Welche Aufgabe hat der Staat? Welche Rolle haben vielleicht auch private Akteure in dem Kontext? Es gibt so unheimlich viel Finfluencer, sagt man, glaube ich, mittlerweile neudeutsch, die irgendwie auf Instagram und anderswo solche Ideen irgendwie praktizieren. Wir haben mit der Deutschen Bundesbank, dem ZEW in Mannheim, auch staatliche Institutionen, die sich irgendwie da engagieren. Was würden Sie sich da mehr wünschen, um das Thema in die Breite zu tragen?
Extrem wichtiges Thema. Ne? Ein Schulfach Börse wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Sie können ja nicht jede Partikularinteresse jetzt so abdecken. Und das ist ja genau das, was Sie sagen. Aber wenn man sich das anschaut, wie gering finanzielle Bildung in Deutschland ist und was das dann eben, wir haben es vorher rausgearbeitet, wirtschaftlich und sozial bedeutet, dann ist da auf jeden Fall Handlungsbedarf und das ist auch kein Orchideenthema. Und wie ist es denn aktuell? Wie ist denn aktuell die Situation? Wenn Sie das Glück haben, in eine Familie geboren zu sein, die sich da einigermaßen auskennt, ein höheres Bildungsniveau, ein höheres Wohlstandsniveau etc., dann bekommen Sie das automatisch mit. Das ist eine ganz starke Korrelation, ja, sozialer Hintergrund, familiärer Hintergrund und die Offenheit und meinetwegen auch Vernunft, richtig zu investieren und fürs Alter vorzusorgen, Vermögen aufzubauen. Wenn Sie das nicht haben, dann sind Sie tatsächlich davon abhängig, dass staatliche oder private Institutionen eben diese Bildung vermitteln. Sonst machen Sie das, was wir vorher beschrieben haben, Sie sorgen überhaupt nicht vor oder Sie sorgen falsch vor. Und scheitern häufig ganz praktisch an Hürden wie, es müssen x Formulare ausgefüllt werden, es ist alles kompliziert, es wird hier gewarnt und da gut Ratschlag gegeben etc. Wissen Sie, wenn Sie jetzt irgendein Anlage, ein Investitionsprodukt kaufen wollen, dann werden Sie ganz lange informiert, das ist auch alles gut so, ne, wenn Sie da 10.000 Euro anlegen. Wenn Sie sich für 50.000 Euro ein Auto kaufen, da sagt Ihnen keiner, Vorsicht, Vorsicht, in 10 Jahren ist es nur noch 10% wert. Und wenn Sie vom Hochfahren, ist es übrigens schon mal 10% wert.
Ein Auto ist ja ein emotionales Produkt.
Ein emotionales
Produkt. Und der Sparvertrag ist halt irgendwie ein bisschen.
Ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Und Sie werden, ich glaube, bei den allermeisten Menschen werden Sie die Emotionalität eines Autokaufs nicht daran hängen. Aber man muss schon sagen, also welche Hürden werden eigentlich gesetzt, tatsächlich auch für den Zugang in den Kapitalmarkt, bei denjenigen, die sich nicht damit auskennen, die das nicht von zu Hause mal mitbekommen haben, versus Hürden in anderen Bereichen, wo ich einfach im Bereich Konsum einfach ausgeben kann. Ja? Also jetzt zurückkommen, das ist sehr wichtig. Der Staat muss das machen, es müssen private Akteure etwas machen. Und was mir Hoffnung gibt, ist tatsächlich die jüngere Generation, die überproportional stark schon in Aktien und Wertpapiere investiert ist.
Sehen Sie da eigentlich ein Gender Gap? Ist das eher ein Jungs-Thema oder ist das gleich verteilt über
mehr
die Geschlechter?
Mehr Jungs als Mädchen, aber letztere holen auf. Ja, also wie in vielen Bereichen. Sie haben eine natürliche Disposition bei beiden Themen, die ich genannt habe, sowohl Auto als auch, sagen wir mal, Kapitalmarkt, haben sie traditionell eine stärkere Offenheit des männlichen Teils der Bevölkerung. Das ist so. Und je mehr sie wirklich dann in Hardcore-Trading gehen, umso mehr Männer sehen sie da. Aber wir sehen auch schon ein langsames Angleichen und ein langsames, ich würde sagen, auch eine Öffnung in der weiblichen Bevölkerung. Und es ist auch übrigens wiederum eine soziale Frage.
Also ich würde sogar sagen, eine emanzipatorische. Ich erinnere mich, ich war, glaube im letzten Jahr auf der Invest, der großen Investmentmesse für Kleinanleger hier in Stuttgart, wo ja auch die Börse sehr prominent vertreten ist, und habe das dort mit eröffnen dürfen und mit einer jungen Finfluencerin da auch diskutieren dürfen. Das fand ich unheimlich stark, auch wie sie dieses Thema vorangebracht hat, die da ihren Instagram-Account hat und wirklich, ich glaube, Beträge, da geht es um 10, 20 Euro, die sie monatlich anlegt und zeigt, wie sich die unterschiedlichen Investments verteilen. Und sie hat gesagt, ja, ich habe es sehr früh gelernt, gerade als junge Frau, meine Finanzen, auch weil ich nicht unabhängig sein möchte, in die Hand zu nehmen. Und das war für sie auch wirklich so ein emanzipatorisches Thema. Und das fand ich eigentlich eine starke Botschaft und finde, darauf kann man aufsetzen.
Ich will es ganz grundsätzlich sagen, ich glaube, jeder Mensch sollte in der Lage sein, sein Leben selbst zu gestalten. Und dazu gehört eine gewisse auch finanzielle durchaus Abhängigkeit. Und wenn sagen emanzipatorisch genau das ist, eigentlich muss das geschlechtsunabhängig sein oder genderunabhängig, wenn Sie so wollen. Und übrigens bedeutet das auch eine größere Unabhängigkeit vom Staat. Wenn ich selber Vermögen habe, dann bin ich nicht abhängig von staatlichen Transferleistungen. Dann bin ich kein Bittsteller, sondern bin Herr im eigenen Haus. Das heißt, emanzipatorisch sowohl was die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen anlangt. Also hier haben wir Männer, Frauen. Ich habe vorher erwähnt, wohlhabende, gebildete Familien versus schwächere soziale Hintergründe, aber auch die Bevölkerung insgesamt. Bin ich denn, unabhängig in dem, wie ich mein Leben führe, oder hänge ich tatsächlich dann auch später sehr stark ab vom Staat mit all den negativen Implikationen, die das haben kann, und zumal mit Blick auf den, wir haben es vorher behandelt, demografischen Druck, der ja auch einfach ökonomischen Druck ausübt, dann wieder auf die Rentensysteme.
Letzte Frage, Herr Völkel, wenn man so schaut, was Menschen in Befragungen sagen, was ihnen wichtig ist, wenn sie Geld anlegen, ist, es soll sicher sein. Verstehe ich, man will gut nachts schlafen. Das Zweite, was vielen sagen, es soll zumindest nichts Schlechtes machen und idealerweise Gutes machen. Und da sind wir nochmal bei diesem Megathema Nachhaltigkeit. Was sehen Sie da in der Investmentbewegung, in der Community? Weil wir haben das große Thema der Transformation. Wir müssen uns nachhaltig aufstellen. Ich glaube, Kapital, was in einigen Bereichen noch Teil des Problems ist, weil es so viel in fossilen Investments steckt, muss Teil der Lösung werden. Das war lange ein Nischenthema. Mittlerweile wird es breiter. Was beobachten Sie da? Ich sage das auch deswegen, wenn ich die Eigenwerbung an der Stelle kurz machen darf, was wir als Land Baden-Württemberg gemacht haben. Wir haben im letzten Jahr unsere Pensionsvorsorgen, weil wir auch zweistelligen Milliardenbetrag am Kapitalmarkt anlegen. Wir sind genau einer dieser von Ihnen vorhin erwähnten institutionellen Investoren. Und wir haben gesagt, wir wollen einen Beitrag leisten. Wir wollen im Akkord gehen mit dem Pariser Klimaschutzverträgen, mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Und wenn es dann Investments gibt, auf die wir vielleicht verzichten, auch wenn uns das Rendite kostet, dann ist es uns das buchstäblich wert, weil wir wollen einfach da auch konform sein. Wir als Staat haben natürlich die Möglichkeit, ich habe da Profis auch im Haus, die sich genau darum kümmern, die unterschiedlichen Ziele, nämlich Rendite, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Liquidität zusammenzubringen. Wie ist das bei Kleininvestoren? Wie ist das auch bei der Börse Stuttgart, dieses Thema? Vielleicht lassen Sie uns da noch mal ein bisschen teilhaben.
Wichtiges Thema. Die meisten Menschen, die anlegen, sagen, ich möchte Rendite haben. Deswegen legt man ja an. Da geht es ja genau um Vermögensaufbau, Alterssicherung etc. Ne? Und möchte dabei nichts Böses tun. Na, das ist das Gros der Menschen, wo man sagen kann, okay, die möchten nicht in Schlechtes investieren. Es gibt auch einen Teil, die sagen, also ich verzichte auch auf Rendite. Ich verzichte auf Rendite, um dezidiert die eine oder andere Industrie zu fördern. Letztere Gruppe ist etwas kleiner. Ne? Also sie werden die Masse der Bevölkerung, und darum geht's ja, wenn sie um Impact geht, sowohl ökologisch als auch ökonomisch, die Masse der Bevölkerung werden sie nur bekommen, wenn tatsächlich auch die Rendite stimmt. Und das kann ja aber durchaus sein, also Sie haben es angesprochen, die Finanzierung von Transformation. Wir hatten es von der digitalen Transformation, aber auch von einer nachhaltigen Transformation. Da kann man ja rein investieren und entsprechend dann auch mit guten Renditechancen. Da gilt es dann aber tatsächlich auch ein Rahmenwerk zu schaffen, dass eben Renditen fließen, Planungssicherheit und Ähnliches. Ich will zu dem Thema nachhaltige Investitionen auch noch sagen, manchmal kommt der Aspekt der Transformation zu kurz. ja, es ist gut, in grüne Industrien zu investieren. Wir haben aber viele Industrien, die sind vielleicht hellgrün, vielleicht sind sie hellgrau, wie auch immer. Und die müssen ja transformiert werden. Und da ist es auch wichtig zu sagen, also nicht natürlich jetzt im Bau weitere Kohlekraftwerke, aber wenn ich Energieversorger habe und die transformieren sich, das eben auch tatsächlich zu unterstützen. Also wenn ich Kapital allokiere, nicht nur auf die zu schauen, die jetzt schon tatsächlich supergrün sind, sondern insbesondere auf die zu schauen, die grün oder grüner werden wollen. Das ist extrem wichtig, kommt manchmal etwas zu kurz, weil wenn wir das machen oder wenn wir es nicht gemacht werden, dann wird es ideologisch. Wissen Sie, dann haben Sie irgendwann die Entscheidung, gehe ich jetzt für Ökologie oder für Ökonomie? Und wenn Sie sich draußen umschauen, was weltpolitisch passiert, was in Europa passiert, was in Deutschland passiert, langsames Wachstum, große strukturelle Probleme, dann werden Sie weniger und immer weniger Leute bekommen, die sich den Luxus leisten können, sagen zu können, Ökonomie ist mir egal, ich gehe rein auf Ökologie. Wir müssen das beides verheiraten, sonst wird Ökologie ein Elitenprojekt bleiben und Sie werden die breite Masse der Bevölkerung verlieren und die aktuellen ökonomischen Entwicklungen sind ein Katalysator. Diese Entwicklung wird sogar noch schneller gehen. Sie sehen das ja selber, wie en vogue ist noch das Thema, na, wo es jetzt tatsächlich, wo die Einschläge näher kommen. Und das ist genau diese politische Herausforderung, vor der Sie stehen. Das ist auch wir natürlich als Wirtschaftsakteur müssen unseren Beitrag dazu leisten. Ökonomie, Rendite, gute Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen, Alterssicherung zu schaffen, eben auch mit dem ökologischen Impetus zu verheiraten. Ein Entweder-Oder, da befürchte ich, wird die Ökologie langfristig verlieren.
Also das ist nochmal ein Thema für sich, was übrigens auch regelmäßig immer in diesen Podcasts durchaus diskutiert wird. Aber ich finde, Sie haben natürlich da einen Punkt, wenn man sagt, es geht um Transformationspfade, dass gerade Industrien und Branchen, die heute noch, ich sage einfach mal, in konventionellen Strukturen arbeiten, ich denke da beispielsweise an die Zementindustrie, bei der es einfach noch nicht die eine Lösung auf dem Tisch liegt, die man machen kann und trotzdem es Wege geben muss, auch mit Zwischenlösungen, denken Sie an CCS und dergleichen, diesen Weg zu gehen. Und jeder, der, und seien es auch nur kleine Schritte, aber in die richtige Richtung geht, davon profitieren muss und Kapital einsammeln muss, um genau diese Schritte auch zu gehen, damit das eben nicht nur ein Nischenthema bleibt, sondern wirklich auch in der Breite Erfolge mit sich bringt. Das Gute ist ja, das sieht man schon auch in Baden-Württemberg, nicht nur bei unseren Top-Unternehmen, sondern gerade bei vielen mittelständischen Unternehmen, die ticken unheimlich nachhaltig, die verdienen Geld mit grünen, nachhaltigen Technologien. Also man muss damit ja auch profitabel sein, idealerweise an den Weltmärkten. Und ich glaube, trotz der allen Herausforderungen, die wir ja so haben, wenn man einfach auf diesem Kurs bleibt, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es am Ende auch weiterhin einfach auf das Geschäftsmodell hier in Baden-Württemberg einzahlt.
Das ist Baden-Württemberg und Sie haben, wenn ich das noch ergänzen darf, nicht wahr? Das ist ja offensichtlich eine globale Fragestellung, ne? Also CO2 etc., alle ökologischen Fragestellungen oder die wenigsten betreffen uns hier nur in Deutschland, in der Region, in Europa. Und gerade in den Ländern, in Schwellenländern, in Ländern mit geringem Wohlstandsniveau, gerade da werden Sie sagen müssen, schau mal, wir nehmen die Industrien tatsächlich mit. Also dieser Transformationsgedanke, den Sie ansprechen, der ist in Deutschland wichtig, aber ist auch in diesen Ländern umso wichtiger, weil da sind die Menschen natürlich noch weniger bereit auf weniger Wohlstand, den geringen Wohlstand, die sie haben. Sie haben sich gerade in die Mittelklasse hervorgearbeitet oder hochgearbeitet, darauf zu verzichten. Also diesen Nicht-Gegensatz zu erreichen, ist hier in Deutschland wichtig, ist, je weiter sie sozusagen in Schwellenländer kommen, umso wichtiger wird es auch dafür die politische und gesellschaftliche Akzeptanz. Und ein Gedanke auch noch, ich glaube, ist auch dann nochmal wichtig, jetzt sind wir schon beim demokratischen Diskurs, zu fragen, was ist eigentlich bei ESG, was ist eigentlich gut und was ist schlecht? Also nehmen wir das Beispiel Verteidigung. Na, also vor 3-4 Jahren, naja, also bitte nicht in Verteidigung. Jetzt, Ukraine-Krieg, November 2024 sind wir, wo alle wesentlichen politischen Kräfte sagen, naja, also wir müssen tatsächlich wir müssen uns verteidigen können. Wir müssen uns verteidigen können, wir müssen Europa verteidigen können, wir müssen die Werte des freien Westens verteidigen können. Und Verteidigung bedeutet eben auch Verteidigungsindustrie. Und da sieht man sehr schnell, wie Sachen, die erst in der einen Ecke waren, relativ schnell auch in die andere Ecke kommen. Und da wäre mir persönlich auch wichtig, dass das eben ein demokratischer Diskurs dann ist und das nicht in irgendeinem Hinterzimmer entschieden wird von einer Kommission, von der keiner weiß, wie sie zusammengesetzt wurde. Naja, also das ist jetzt gut und das ist böse. Das Verteidigungsbeispiel ist, finde ich, sehr, sehr gutes, wo tatsächlich auch ein gesellschaftliches Umdenken stattgefunden hat, das man idealerweise dann auch im gesellschaftlichen Diskurs wiedergespiegelt findet.
Ich wollte jetzt gerade wirklich zum Schluss kommen. Ich will nur einen Satz, wirklich den letzten, hoffentlich den letzten dazu sagen, weil es wirklich ich will nicht sagen schön, weil es ist ja eigentlich ein schwieriges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, aber ein gutes Beispiel dafür ist, wie politische, wie gesellschaftliche Debatten auch Perspektiven verändern. Wir haben übrigens in dem von mir anfangs erwähnten Gesetz von Anfang an auch sichergestellt. Es gibt natürlich politisch geächtete Waffen, Streumunition, klar, und dergleichen, die kategorisch ausgeschlossen sind, aber dass auch Verteidigung ein Ziel ist, Sicherheit und Verteidigung, die auf gesellschaftliche Ziele einzahlen können, das ist die Widersprüchlichkeit, mit der man umgehen muss, und dann braucht es natürlich auch die Flexibilität, und insofern, glaube ich, haben wir auch da gezeigt, dass das durchaus zusammengeht. Herr Völkel, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wir haben über so viel gesprochen, warum gibt's Börsen, was macht die Stuttgarter Börse, von Digitalisierung über Nachhaltigkeit bis hin zur Altersvorsorge. Wer mehr wissen möchte über die Börse Stuttgart, Sie sind auf den üblichen Social-Media-Kanälen, Instagram, LinkedIn und so weiter unterwegs. Der kann da sicherlich mal reinklicken. Und ansonsten vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank von meiner Seite für diese Tour d'Horizon. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.